Ja, hallo. Danke, dass ihr so zahlreich gekommen seid. Gibt ja doch starke Konkurrenz gerade in der Aula. Also es geht heute um eine Betrachtung der Architekturen. Das heißt, ich werde jetzt hier auch ein bisschen Assembler-Code zeigen, aber es geht hauptsächlich um eine Betrachtung der Architekturen. Ja, das heißt eher so allgemeine Sachen und im Speziellen auch um die Linux-Ports auf die jeweiligen Plattformen. Ich habe jetzt hier als Untertitel genommen, was muss man als Assembler-Hacker wissen. Also das hilft einem auch ein bisschen, wenn man es als C-Hacker weiß und vor allem, wenn man im Moment so auf Intel-CPUs Assembler programmiert, das ist so meine Zielplattform. Also wer noch nie Intel-Assembler programmiert hat, sollte das trotzdem folgen können. Ja, ich bemühe mich. Wir haben nicht so viele Folien. Ja, letzter Vortrag waren 40, jetzt sind hier so 22. Das heißt, wir haben genug Zeit für Detailbesprechungen und Zwischenfragen. Also wenn irgendeine Frage ist, ich werde heute ein bisschen langsamer machen, einfach direkt unterbrechen und dann können wir das klären. Ich habe erstmal ein bisschen Einführung in Computerarchitektur. Und zwar, man programmiert Prozessoren zwar gewöhnlich in Sprachen wie C oder so, aber der Compiler macht daraus natürlich Assembler-Code und der ist im Grunde eine sequentielle Liste von Befehlen. Die Befehle an sich können dann eben nicht so viel, mehr oder weniger. Wie viel Kraft in einem einzelnen Befehl steckt, hängt von der Plattform ab. Intel ist da eigentlich eher mächtig. Nun gibt es auch noch Unterschiede von den Plattformen, je nachdem wie lang die Befehle sind. Das ist eigentlich so ein Alleinstellungsmerkmal von x86 immer gewesen, dass die Befehle eben variabel lang sind. Es gibt noch ein paar andere Plattformen, bei denen es auch so ist, zum Beispiel S390, aber die sind halt nicht so verbreitet, besonders nicht unter Assembler-Programmierern. Ja. Bei RISC sind alle Befehle gleich lang, das heißt ein Problem, was wir schon mal klären werden gleich, ist, wie man eine Konstante in ein Register lädt. Ja, wenn der Befehl genauso lang ist wie die Konstante, dann gibt es da ein Codierungsproblem. Heutige Prozessoren sind deswegen schnell, weil sie unter anderem eben Pipelining und Superskalarität benutzen. Was es genau heißt, versuche ich jetzt schnell zu klären und das ist deswegen wichtig, weil das einer der Hauptunterschiede ist zwischen im Grunde allen anderen Architekturen und IA64. Also bei Pipelining sieht es so aus, dass man versucht, den Befehl in mehrere Stadien aufzutrennen, die möglichst unabhängig voneinander in Hardware implementiert sind. Und dann kann man mehrere Befehle überlappen. Das heißt, wenn man in die erste Stadium benutzt halt eine Einheit, um einen Befehl, sagen wir, zu lesen aus dem Speicher. Und wenn dann der Befehl in das nächste Stadium umgeht, was so im Normalfall ist, ausführen oder hier dekodieren, ist so das Erste, was man als Nächstes macht. Ich habe hier mal 5 Stadien aufgeschrieben oder sind sogar nur 4. Heutzutage sind Pipelines länger. Ja, 4 Stadien, das war so einer der ersten Power-PCs. Heute sind wir bei 12 bis 20 Stadien. Aber die Idee ist, wenn der erste Befehl mit dem Laden fertig ist und die Dekodierphase läuft, die anguckt, was ist das für ein Befehl, dann ist die Ladephase frei. Die kann also den nächsten Befehl laden. Und dieses Überlappen nennt sich halt Pipelining. Ist im Grunde der Hauptgrund, warum Prozessoren heute schnell sind. Und die Pipeline, dass dieses Konzept zu verstehen, ist wichtig, um zu sehen, warum die Pipeline immer länger wird. Also offensichtlich kann man den nächsten Befehl nur laden, wenn man weiß, welches der nächste Befehl ist. Und das ist auch das Hauptproblem bei Pipelining, dass Code eben aus vielen Sprüngen besteht. Und ein großer Teil davon sind eben Sprünge, bei denen man vorher nicht weiß, wie sie ausgenommen werden, weil es halt irgendeine If-Abfrage im Code. Und bevor geklärt ist, wie jetzt der Wert von der Condition ist, kann ich den Sprung nicht ausführen. Das heißt, eins der fundamentalen Probleme bei Prozessoren ist, wenn die Pipeline lange ist und ich die nächsten Befehle geladen habe und dann feststelle, die Condition ist aber anders, als ich gedacht habe, dann habe ich die Pipeline voll mit Befehlen geladen und schon angefangen, die auszuführen, die ich wegschmeißen muss. Ja, und je länger die Pipeline ist, desto mehr Befehle sind drin. Ich habe gesagt, ich habe immer pro Takt einen Laden. Ja, wenn ich so eine Pipeline der Tiefe 20 habe und ich merke, am Ende der Pipeline weiß ich dann, was die Condition war, dann habe ich in der Zwischenzeit so 19 andere Befehle geladen. Also das ist sehr teuer und deswegen ist es wichtig, dass Prozessoren versuchen, die Sprünge vorherzusagen. Also wir haben so eine Glaskugeleinheit eben in Prozessoren. Was sie machen, ist, dass sie im Grunde so eine Art Cache haben, wo sie sich für Speicherstellen merken, ob der Sprung an der Stelle das letzte Mal genommen wurde oder nicht. Ja, und weil, also das funktioniert natürlich nicht, weil man nicht so viel Cache hat, wie man mögliche Sprünge hat, aber unter der normalen Voraussetzung, dass man irgendwie eine Schleife hat, die wird 100-mal durchgeführt, dann hat man eben den Wert von dem Ende, von dem Sprung am Ende der Schleife, der ist dann schon noch im Cache. Und die Trefferquote von diesen Heuristiken und dem Cache sind heute bei über 90%. Ja, nun klingt 90% richtig gut, habe gleich noch eine Folie dazu, ist noch nicht so toll. Ja. So, also jetzt nehmen wir mal an, die Taktrate geht richtig hoch. dann habe ich schon aus dem Grund, dass Strom innerhalb des Prozessors eine endliche Zeit braucht, um die Leiterbahn zu traversieren, habe ich schon eine Maximalarbeit, die ich leisten kann pro Zyklus. Also man kann natürlich immer die Chips kleiner machen, die Strukturen verkleinern, dann wird der Weg weniger und dann kann ich potenziell mehr machen. Aber ich habe schon ein physikalisches Limit dafür, wie viel Leiterbahnen ich überhaupt pro Taktzyklus mit meinem Strom durchkreuzen kann. Und das limitiert, was ich pro Zyklus tun kann. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt halt 2 Gigahertz, dann wird pro Takt die Arbeit weniger, die ich machen kann. Ja, was man also tut, ist, dass man die Pipeline eben in kleinere Teile aufteilt. Und der Pentium 4 zeichnet sich dadurch aus, dass die Pipeline eben besonders lang ist, mit 20 Schritten. Und das heißt eben auch, dass die Strafe, wenn ich mal einen Sprung falsch vorhersage, eben immer schlimmer wird. Jetzt habe ich immer so eine Rechenfolie, wenn wir 90% richtige Vorhersage haben. Und wer vorhin den TESO-Vortrag gehört hat, ich hoffe, das waren alle, die haben gesehen, die einzelnen Einheiten vor Sprüngen sind nicht sonderlich lang. Ich habe jetzt hier mal genommen, jeder 100. Befehl ist ein falsch vorhergesagter Sprung, weil man so sagt, jeder 10. ist ein Sprung, ist so eine Statistik, kann man einfach mal machen. In der Praxis kommt es immer auf den Code an. Ja, es gibt also Code, der hat viele Sprünge, es gibt Code, der hat wenig Sprünge. Typischer Code, also in meiner DiteLibC sind so ungefähr zwischen 5 und 7 Befehle zwischen 2 Sprüngen. Also für Office-Anwendungen oder, also eine Mathe-Anwendung zum Beispiel ist so ein Fall, wo man viel Code zwischen 2 Sprüngen hat. Ja. Aber das kommt eben auf den Code an, so 10 ist eine Hausnummer, mit der man rechnen kann. Und wenn wir sagen, wir haben eine Pipeline-Tiefe von 20, halt Pentium 4, dann geht bei jedem 100. Befehl haben wir einen Sprung, der vorhergesagt wird. Ja. Wenn wir eine Wahrscheinlichkeit von 90% haben, das richtig ist, dann ist jeder 10. falsch. Wenn jetzt jeder 10. Befehl ein Sprung ist, dann ist jeder 100. Befehl ein falsch vorhergesagter Sprung. Und wenn ich das am Ende von der Pipeline merke, dann habe ich 19 Befehle in der Pipeline, die ich wegschmeißen kann. Und wenn wir sagen, von 100, alle 100 habe ich eine Strafe von 20 zu zahlen, dann sind es 20% von der Performance, die der Prozessor überhaupt liefert. Also das sind durchaus ernstzunehmende Werte. Nun ist es in der Praxis nicht ganz so schlimm, weil Prozessoren im Grunde die meiste Zeit darauf warten, irgendwie Eingaben aus dem Speicher zu lesen. Aber wenn ich sowas habe wie einen Interpreter oder einen Bytecode-Interpreter, sind besonders schön, weil ich da den Bytecode so wähle, dass ich pro Bytecode-Instruktion nämlich viel tun muss, ja, dann ist es eben besonders schlimm. Oder Schachprogramme sind auch notorisch dafür, dass man es eben auch nicht vorhersagen kann, wie der Sprung jetzt geht. Na, ist ja auch klar. Ich habe hier noch als Beispiele ansonsten so DSP-Anwendungen, sowas wie Fourier-Transformationen auf Code ist auch im Grunde häufig eine Sache, wo man wenig Sprünge hat pro Befehl. Aber also es gibt so der Benchmark, der immer benutzt wird, um Prozessoren anzugucken, sind SPECint und SPECFloatingPoint. Und die haben je nach, also das ist im Grunde so eine Liste von 20, 30 Programmen. Unter anderem sowas wie Wettersimulation, Finite-Elemente, aber auch sowas wie GCC und Perl. Und da kann man sehen, dass so ein Durchschnitt von ungefähr 0,9 als Ratio, also jeder... Ein bisschen so, also jeder 10. Befehlensprung ist schon im Grunde richtig als Hausnummer. Also besonders viele und schlecht vorhersagbare Sprünge gibt es bei Compilern. Ist ja klar, weil da hängen die Sprünge von der Eingabe ab und die kann man halt nicht vorhersagen. Und Interpreter und sowas wie Spiele-AI in Schach- und Go-Programm. Also die schlechteste Ratio in SPECint, da gibt es diese Analyse eben über CPU-Simulatoren. Da kann man sehen, dass die durchaus 20-50% falsche Vorhersagen haben. Und wenn ich alle 5 Befehle einen Sprung habe und davon irgendwie 50% falsch vorhersage, kann man sehen, dass da einfach von der Leistung nichts mehr ankommt beim User. Also Sprünge sind ein echtes Problem und ist auch der Grund für, also das Hauptdesign von IA64 ist so wegen diesem Problem. Hyperthreading ist in letzter Zeit in News, deswegen habe ich das mal auch erwähnt. Also Hyperthreading heißt im Grunde, dass die CPU 2 Kontexte hat und das heißt im Grunde 2-mal den Registersatz und 2 Decoder und dann, wenn der eine Decoder stallt, sagen wir, weil ein Sprung falsch vorhergesagt wurde, dann wird eben der andere ausgeführt. Also das ist eine gute Sache, um die Leistung von dem Prozessor besser auszunutzen. Und wenn man sich die Benchmarks anguckt, die Intel so publiziert hat, dann sieht man auch sehr gut, die größten Steigerungen in der Performance waren eben gerade bei so Schachprogrammen. Kann man sich natürlich fragen, heißt das denn, dass ich die Sprungvorhersage einstellen kann, wenn ich die verlorene Leistung mit Hyperthreading nutzen kann? Und das kann man halt so auch nicht sagen, weil viele Leute eben dann doch auf ihrem Prozessor nur einen Prozess laufen haben und ist irgendwie ein MPEG-Encoder oder so. Und wenn der halt langsam wird, dann nützt mir das nichts, wenn ich dann schneller die Idle-Loop ausführen kann auf dem virtuellen Prozessor. Der nächste Punkt, Superskalarität. Pipelining war eine gute Sache, war im Grunde der Grund, warum RISC-CPUs erfunden wurden. Später ist man dann drauf gekommen, dass man vielleicht sowas wie eine Asynchronität im Prozessor herstellen kann. Also man ist dazu übergegangen, eben nicht nur eine Integer-Einheit zu haben, sondern sagen wir zwei Integer-Einheiten oder drei. Und dann versucht man eben so viele Befehle reinzuladen, wie man kann und verteilt die dann an die Einheiten und hofft eben, dass eine frei ist. Und Aufgabe des Compilers ist dann, die Befehle von meinem C so zu übersetzen, dass möglichst alle Einheiten gleichmäßig gefüllt werden können vom Prozessor. Und deswegen kann man beim Compiler auch einstellen, welches Ziel CPU man hat. Ja, der Hauptunterschied an dem generierten Code ist dann eben die Verteilung der Instruktionen. Man kann sich das vorstellen, ich habe ein bisschen überlegt, was man da für eine Analogie bringen kann, habe mir gedacht, so ein Mediamarkt ist im Grunde genauso. Da hat man eben so ein bisschen Platz, auf der CPU hat man halt auch Platz und man guckt eben, dass man das füllt je nach Bereich und wenn irgendwo sich das mehr lohnt, dann macht man eben noch eine Einheit dazu. Und das sieht man beim Pentium 4 zum Beispiel, haben sie halt geguckt, so von den Sachen nach dem Speicherzugriff, das ist so das große Problem, so das, was am meisten gemacht wird, sind irgendwelche Integer-Befehle und deswegen haben sie da nicht nur mehrere von gemacht, sondern sie haben die auch intern nochmal mit doppeltem Takt gefahren. Also das sind im Grunde die gleichen Überlegungen, die so ein Geschäft macht, dass sie guckt, wo lohnt sich das am meisten und da investiert man. Beim Athlon ist es sogar so, dass sie gesagt haben, Befehle, die selten gemacht werden, die implementieren wir gar nicht in Hardware, sondern da haben sie noch einen Interpreter drin, ja, innerhalb von dem Prozessor. So weit geht das eben bei manchen Prozessoren, bei anderen alles in Hardware. Und ich meine, die Überlegungen sind auch an anderer Stelle genauso. Das Geschäft versucht auch, am besten einen Eingang und einen Ausgang zu haben, ja, damit es schön fließen kann und sich nicht stört. Und man versucht, den Eingang so breit zu machen, wie es geht, ohne dass die Heizwirkung verloren geht. Das ist beim Prozessor genauso. Man guckt eben, der Bus schön breit. Also die Überlegungen sind schon sehr äquivalent. Nun gibt es aber noch Probleme, dass die Befehle eben von den verschiedenen Einheiten auch nicht gleich schnell abgearbeitet werden. Und insbesondere, wenn man Sachen aus dem RAM lädt, kann man im Grunde nicht vorhersagen, wie lange das dauert. Das heißt, wir haben nicht nur eine Asynchronizität im Prozessor, sondern auch innerhalb von den Einheiten ist nicht klar, wie schnell die Daten für die Befehle geladen werden können. Das heißt, das Hauptmerkmal von heutigen Prozessoren ist, dass sie Befehle in einer anderen Reihenfolge ausführen können, als sie tatsächlich im Programm standen. Das heißt, die Prozessoren haben zu einem signifikanten Teil von ihrer Logik, haben sie eben eine Erkennung dafür, welche Befehle überhaupt in umgekehrter Reihenfolge ausgeführt werden können. Und damit es, also wenn eine Architektur wie Intel hat eben nur sehr wenige Register. Ja, das heißt, da ist es nochmal besonders schwierig, Instruktionen umzudrehen, weil die eben alle die gleichen Register benutzen. Und da haben die Prozessoren dann eben intern nochmal so ein paar Schattenregister, die dann benutzt werden. Das Verfahren nennt sich Register Renaming. Also ich will sagen, es ist heutzutage sehr kompliziert und schwierig, einen Prozessor zu bauen, eben durch diese Logik. Und die ist auch schwierig, richtig hinzukriegen. Es gab da auch diverse Bugs in verschiedenen Prozessoren. Außerdem ist es so, dass natürlich die Integer-Pipeline weniger zu tun hat, als sagen wir mal die Wurzel-C-Pipeline. Ja, so Wurzel machen einige Prozessoren in Hardware oder Sinus, Cosinus, das machen andere eben in Software. Und man kann sich vorstellen, Floating Point ist eben auch schwieriger als Integer-Befehle. Und daher sind die einzelnen Pipelines auch nicht gleich lang. Ja, also das ist sehr schwierig, so einen Prozessor zu bauen und das hat man eben bei IA64 komplett anders machen wollen. Ich fange trotzdem mit dem AMD an, weil der lässt sich kürzer erklären. Ja, die Hammer-Architektur ist im Grunde ein aufgebohrter Athlon. Man hat eben eine Umfrage gemacht und hat die Leute gefragt, was sie am meisten ärgert bei x86-Programmierung im Moment. Und ganz vorne ist einfach zu wenig Register. Ja, das ist so, das zweite große Geheule ist immer, dass die Floating-Pointer-Architektur eine Katastrophe ist bei Intel. Dann die Datenbank-Leute vor allem haben gesagt, sie möchten 64-Bit haben. Das mag jetzt vielleicht dem einen oder anderen noch nicht klar sein, wieso man in seinem Laptop 64-Bit adressieren können muss. Aber man kriegt heute schon für 1000 Euro 4 GB RAM. Ja, und der RAM-Preis ist ständig im Sinken. Das heißt, ich schätze mal, nächstes Jahr wird das durchaus üblich sein, hier 4 GB in seinen Rechnern drin zu haben, weil es einfach nicht kostet. Also es ist schon, macht Sinn und von der Logik her macht Sinn, weil man große Daten wie zum Beispiel MPEG-Streams oder so besser verarbeiten kann, wenn man die einmal komplett mappt von seinem System aus. Und es geht halt nur, wenn ich so viel adressieren kann. Das nächste Problem ist, dass das ABI, das Binary Interface von Applikationen, ist bei Intel auch ziemlich alt. Das ist gemacht worden, als der 386er so gerade existierte, hat AT&T sich hingesetzt und hat im Grunde gesagt, alles Stack-basiert. Ja. Und noch so ein paar andere Schweinereien. Man kann im Grunde keinen vernünftigen Code schreiben für das ABI im Moment unter Unix, weil das eben alt und scheiße ist. Das heißt, was man tun kann, es gibt bei GCC zum Beispiel eine Möglichkeit zu sagen, die ersten beiden Argumente für Funktionen sollen in Registern übergeben werden. Macht durchaus Sinn, ist aber eine Verletzung von dem ABI. Das heißt, sowas kann man nur mit sich selbst machen und nicht sagen wir mit der libc oder mit irgendwie den X-Libraries. Das heißt, es ist schwierig, im Grunde so Verbesserungen zu machen. Ja, was man natürlich tun kann, wenn man Microsoft ist, definiert man es einfach um das ABI, das geht aber so unter Unix halt nicht. Und die Gelegenheit mit dem Hammer, hier ist eine Frage, haben wir noch ein Mikro? Gibt es hier einen Engel mit Mikro? Ansonsten komm einfach nach vorne.
Nur ganz kurz, hast du zufällig den Switch im Kopf vom Compiler, vom GCC?
Das ist kein Switch, also es gibt es auch als Switch, aber das macht man eigentlich über ein Attribute. Genau, das heißt ein Attribute RecParm. Also wenn es grep in der Dateclip sehr was benutzt. Der nächste große Schwachpunkt bei x86 ist, dass man nicht PC-relativ adressieren kann. PC ist so der kanonische Unix-Name für den Address-Counter, also für IP heißt es auf x86. Und das ist eine Sache, die man haben will, dass man relativ zum PC adressiert. Ich habe nachher noch Beispiele, warum, aber das ist so auch ein fundamentales Problem bei x86. Also das waren im Grunde die fünf Probleme, die mit der aktuellen Implementierung im Grunde mal gelöst werden könnten. Und das haben sie dann auch alles einmal angegangen. Die ersten Punkte waren eben Register. Hat man halt ein paar mehr gemacht. Haben wir jetzt 16, 64-Bit-Integer-Register. Das ist immer noch weniger als die meisten RISC-Prozessoren. Die haben 32. Aber man kann eben Statistiken machen und kann sehen, wo der Break-Even ist. Ja, also ab wie vielen Registern man nicht mehr genug Performance gewinnt, als dass man den Chipplatz, den man verschwendet für die mehr Register und die Anbindung der Register, dass man den nicht besser hätte investieren können in mehr Cache. Also das ist tatsächlich eine marketingtechnische Optimierung, dass man eben guckt, wo geben wir unser Geld am besten aus. Und AMD hat ausgerechnet, mit 16 Registern kann man schon 20% weniger Druck auf RAM haben. Und das lohnt sich also schon deutlich. Ein kleiner Trick haben die Leute sich gedacht, dass man, wenn man 32-Bit-Operationen auf die 64-Bit-Register macht, dass dann die obere Hälfte automatisch auf 0 gesetzt wird. Das heißt, ich kann 64-Bit-Operationen machen und die meisten, die ich damit mache, kommen aus aktueller Software, die brauchen einfach die oberen nicht. Ja, das heißt, ich kann die Operationen machen, ohne eine größere Codierung zu haben. Ich muss also meine Konstanten nicht in 64-Bit deklarieren. Das heißt, ich kann im Grunde Code portieren, der läuft dann einfach weiter, ohne dass ich immer die obersten Bits manuell auf 0 setzen muss. Also es gibt auch eine Möglichkeit, die nicht auf 0 zu setzen, aber so die automatische Operation ist eben das. Und das sorgt dafür, dass auch 64-Bit-Code klein bleibt. Ja, wir werden nachher ein bisschen sehen, wie sich das auswirkt in der Praxis, aber das war tatsächlich eine Überlegung mit der Codegröße. Warum denkt man noch über Codegröße nach, wenn man 4 GB RAM hat? Hoffentlich eine Frage, die der ein oder andere sich jetzt stellt. Es liegt daran, dass die Prozessoren im Grunde hauptsächlich auf RAM warten. Und die einzige Sache, die uns davon abhält, nur auf RAM zu warten, ist, dass wir Caches haben. Und die sind heutzutage im Prozessor. Und je größer der Code ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie nicht in Cache passt. Ja, das heißt, was wir heute optimieren, ist nicht, dass der Code überhaupt in RAM passt, sondern dass er in den Cache passt. Und daher ist es wichtig, die einzelnen Befehle möglichst effizient zu implementieren. Eine Sache, die die RISC-Leute ganz gern gesagt haben, ist so, das lohnt sich doch gar nicht, diesen Decoder zu haben im Prozessor, der die variabellangen Befehle liest und versteht und das intern in andere Operationen umsetzt. Das ist auch richtig, aber es ist so, dass die RISC-CPUs einfach am Markt verloren haben. Also man kann sehen, dass die dadurch, dass so viele von diesen Intel-Chips verkauft werden, sind die trotzdem billiger, obwohl sie die mehr Hardware haben für diesen Decoder. Und inzwischen ist es sogar so weit, dass die Taktraten von den Prozessoren so schnell geworden sind, dass die Idee, kleinen Code zu haben, wichtiger geworden ist, als eben dieses Problem durch mehr Hitze, die abgeführt werden muss. Das heißt, es lohnt sich tatsächlich, einen Decoder in den Prozessoren drin zu haben. Das Linux-ABI ist bei der Gelegenheit angepasst worden. Wenn ich schon mehr Register habe, dann kann ich auch Argumente darin übergeben. Ich habe gleich noch ein bisschen Beispielcode, wo man sieht, warum das wichtig ist. Das macht den Code sehr viel effizienter. Also die ersten Benchmarks sagen, der Kern ist im Grunde ansonsten identisch. Also ist ein bisschen mehr Cache drin auf dem Prozessor, weil der halt auf Server gedacht ist. Aber die Benchmarks, die es gibt, haben gezeigt, dass der im Grunde bei gleichem Code 20% mehr Performance bringt. Und das liegt einfach nur an dieser Calling Convention. Also das ist ein echt wichtiger Punkt. Floating Point ist auch immer so ein Ding.
Server an und da wollte ich mal nachfragen, wie ist das mit dem Cache bei Server-Auslastung im Gegensatz
Die Frage ist, wie die Cache-Auslastung im Vergleich Server-Office-Anwendung ist. Die ist so, dass bei Office-Anwendungen normalerweise nicht so wichtig ist, ob es in Cache passt oder nicht, weil die Leute halt, ich meine, also da warten die wenigsten Leute auf ihr Office. Also da optimiert einfach keiner nach. Bei 3D-Grafik ist es so, dass normalerweise der Code vollständig im Cache ist, aber dass die ganzen transformierten Daten nicht mehr in Cache passen und deswegen wird es ja auf der Grafikkarte gemacht heute. Aber, also die Floating-Point-Sachen waren bei Intel auch immer traditionell ein Problem und zwar hauptsächlich deswegen, weil die intern mit 80-Bit gerechnet wurden. Und der IEEE-Standard, der eben sagt, wie Floating-Point zu funktionieren hat, der sagt eben, Doubles sind 64-Bit. Ja, was jetzt also passiert ist, dass die zu genau gerechnet haben. Sollte man denken, ist kein Problem. Ist aber doch ein Problem, weil alle mögliche Software eben so mit Test-Suiten kommt. Und die berechnen dann eben, was weiß ich, 3 plus 5 und das ist in binär eben eine krumme Zahl. Und wenn ich das zu genau rechne, dann ist das letzte Bit anders. Und was es deswegen gibt bei Intel, ist eine GCC-Option minus F Floatstore, die dem Compiler sagt, er soll die Werte immer aus den Registern in Speicher schreiben, weil da wird es dann gekürzt auf 64-Bit und dann werden die wieder geladen, ja, damit die Ergebnisse stimmen. Das ist für Leute mit irgendwelchen Teilchensimulationen echt wichtig, dass die Sachen in genau der angegebenen Genauigkeit gerechnet werden. Also das ist unsäglich. Und bei Hammer ist eben Standard, dass Floating-Point-Berechnungen in der SSE-Einheit durchgeführt werden und da sind die Sachen eben 64-Bit lang und damit ist dieses Problem einfach mal weg. Es gibt auch noch den alten Stack, den muss es ja sowieso geben, weil ja auch ein 32-Bit-Modus drin ist. Man kann also im Grunde auch ganz normal auf seinem Hammer sein momentanes Linux booten. Da kann man dann nach wie vor eben diese 80-Bit-Zahlen benutzen. Der C-Typ dafür heißt Long Double, das kann man eben auch auf dem Hammer machen, aber in der Praxis benutzt es einfach kein Schwein, weil 64-Bit sind genug. Und man kann eben, dieser Stack ist begrenzt, das heißt, wenn ein Taskwechsel ist, passiert sowas wie, dass die Register E rausgeholt werden aus der Einheit und dann werden sie doch wieder truncated. Das heißt, selbst wenn man den Code von Hand geschrieben hat, kann man im Grunde nicht vorhersagen, was rauskommt, weil man weiß eben nicht, an welcher Stelle wurde es vielleicht vom System unterbrochen und aus den Registern rausgeholt. Also das ist ganz übel mit diesen 80-Bit-Werten, deswegen die meisten anderen Architekturen machen das überhaupt nicht. 64-Bit-Adressen. Ich habe schon gesagt, das kann man sich vorstellen, dass das ein Problem ist. Auf dem Hammer, also auf x86 ist es im Moment so, dass man einfach eine Konstante im Code hat. Das heißt, man hat dann halt 4 Byte Konstante. Wenn die Befehle sowieso nicht eine feste Länge haben, ist es eigentlich auch egal. Ja? Aber alle anderen RISC-Architekturen haben Probleme. Ich habe hier mal Code von NIPS genommen. Das ist jetzt zusätzlich noch ein bisschen unfair, weil das PIC-Code ist, komme ich gleich drauf. Das heißt, wir haben hier nicht einfach nur den normalen, die Konstante wird geladen, sondern ich nehme das noch als Index. Aber vom Prinzip her funktioniert das so, dass ich erst den unteren Teil, die untere Hälfte lade als Konstante und dann die obere. Also man sieht, ich habe hier 2 Befehle, um eine Konstante zu laden, ist natürlich scheiße. Ja, kann man sich vorstellen. Andere Plattformen haben das elegant gelöst. Auf dem ARM sieht man hier als Beispiel, dass der relativ zum PC die Konstante adressiert. Das heißt, der speichert einfach, hat seinen Code und nach dem Code hat er eben die Konstanten, die er da adressiert. Und die werden einfach ganz normal als 32-Bit-Wert reduziert. Und danach lade ich die relativ zum PC. Das heißt, ich brauche einen Befehl zum Laden. Das ist eigentlich eine coole Angelegenheit. Beim Hammer kann man auch PC relativ adressieren. Endlich. Ist so eine Sache, wo die PC-Leute seit Jahren fragen, so, warum nicht. Besonders schlimm ist das im Moment bei Intel bei PIC-Code. Das ist, glaube ich, die nächste Folie. Genau. Ein häufiges Problem für Compilerbauer und Assembler-Leute ist, wenn sie mal Shared Library schreiben wollen, ist PIC-Code. Da ist das Problem, dass ich, wenn ich das Offset zu der Variablen direkt in meinen Programmcode reinschreibe, dann müsste der Linker beim Laden oft reduzieren. Das heißt, er muss das Offset zu dem da, wo tatsächlich hingeladen wurde, draufzählen oder abziehen, je nachdem, wo die halt hingemappt werden. Das heißt, hier muss auf dem Offset rumgerechnet werden. Wenn ich das in dem RAM direkt rumzähle, dann ist das nicht mehr read-only. Ja? Normalerweise benutze ich ja gerade Shared Libraries, damit alle Leute, die es benutzen, den gleichen Code einfach read-only reinmappen. Wenn ich da jetzt die Offsets dann rumschreibe, dann geht das verloren. Das heißt, was man tut, ist, dass man außerhalb von dem Code nochmal eine Tabelle hat. Das ist die GOT, Global Offset Table, und zu der wird relativ eben adressiert. Der Hammer-Code, um das zu machen, sind 2 Befehle. Man sieht, es ist einfach völlig trivial. Hier sieht man auch schon, wie die neuen Register heißen. Das ist dann halt nicht mehr EAX, sondern RAX. Ja, was man tut, ist, dass er halt hier rein reduziert das Offset, da lädt er das von und dann, also man kann es lesen. Man sieht, als normaler x86-User kommt man eigentlich klar mit dem Code auf dem Hammer. Auf x86 ist das besonders krass, weil eben erstmal eine Dummy-Routine aufgerufen wird, um die aktuelle Adresse zu kriegen. Man muss auch relativ zum PC adressieren, aber man weiß nicht, was der PC ist und man kann nicht einfach auslesen. ja, was die Leute also tun, ist ein Call und danach holen sie den, den Wert vom Stack. Und dann hat sich herausgestellt, dass moderne Prozessoren wie der Athlon haben intern nochmal einen Stack für die auf dem Stack liegenden Return-Werte. Und was sie tun, dass sie diesen Stack halt benutzen, aber nur, wenn bei dem Return der Wert noch übereinstimmt, der da steht. Ja, das heißt, wenn ich sage Call Pop, mache ich den Stack kaputt und ruiniere die Performance, was also moderne Compiler machen wie GCC, wenn ich sage Zielplattform ist Athlon, dass sie halt einen Call mit einem ich lade den Wert Return machen. Also man kann sich vorstellen, der Code sieht grauenvoll aus, das machen alle Funktionen, solange ich mir das fpic mache, die auf globale Variablen zugreifen. Und Funktionen. Also das ist ein Problem. Ja, pic-Code zu machen, deswegen PC-relative Adressierung macht echt was aus. Da hinten eine Frage. Achso, PIC heißt Position Independent Code. Also Code, der davon unabhängig ist, wo er reingeladen wird in Speicher. So, das waren im Grunde die Hauptsachen, aber man hat sich gedacht, wenn wir schon dabei sind, können wir noch ein bisschen mehr optimieren. Und es gibt also eine Optimierung für die Syscalls. Es gibt halt nicht mehr int 80, das gibt es zwar immer noch, aber es wird nicht benutzt, sondern es gibt einen expliziten Syscall und der ist halt viel schneller, übergibt aber keinen brauchbaren Stack. Ja. Die Idee ist, dass es pro CPU noch einen Mini-Platz gibt von In-CPU-Daten, die man nutzen kann, um da zum Beispiel den Stack reinzuschreiben, ja, den Stack-Pointer. Das heißt, was man als nächstes braucht, ist, dass man diesen Wert aus diesem Dings holt. Da gibt es auch einen Befehl für swap-gs, heißt der. Das heißt, der syscall besteht im Grunde daraus, einmal syscall aufrufen, es gibt einen sysred und man kann eben mit swap-gs sich seinen Stack holen. Am Ende sagt man wieder swap-gs und dann hat man wieder einen alten Stack. Also sehr optimiert der syscall. Es gab nur ein Problem dabei, weil bei Linux gibt es auch sowas wie syscalls, die andere syscalls aufrufen. Und sysred ist nicht rekursiv. Also da gab es einige Hackprobleme, aber so vom Prinzip her ist es halt deutlich optimiert. Um das mal zu demonstrieren, warum es wichtig ist, die Argumente in Registern zu übergeben, habe ich immer eine Funktion gemacht, wie sie bei OOP-Programmen häufig der Fall ist. Ich habe es hier in C gemacht, dass man halt eine allgemeine Funktion definiert, die ganz viele Argumente übergibt und man definiert dann einen Spezialfall, der halt am Ende 0 übergibt.
Noch zu dem syscall eben eine Frage.
Ja?
P4 hat doch auch einen sys-enter und ich glaube, der Athlon hat auch irgendwas. Wir haben in den letzten
Tagen
auf Linux-Kernel die Leute was Neues gebastelt.
Also es gibt auch auf anderen Prozessoren sowas wie beschleunigten syscall. Der bringt aber bei weitem nicht so viel wie beim Hammer. Also es gibt sowas, es wird aber, es gab sogar schon beim K6 sowas, aber es hat kein Mensch benutzt, weil es nicht schneller war. Also ja, aber vom Prinzip ja, in der Praxis nein.
Naja, auf jeden Fall ist seit vorgestern in glibc und im Linux-Kernel irgend sowas drin.
Ja, na, vielleicht haben sie ja doch irgendwie was gefunden, aber meines Wissens ist es nicht schneller. Aber es sieht natürlich besser aus, also fürs Auge ist besser, wenn da steht syscall, als wenn da steht int 80, vielleicht deswegen. Naja, Programmierer sind alle auch Ästheten, ja, das muss man sich vor Auge halten. Man macht es ja auch, weil es schön aussehen soll. Und hier sieht man eben Sachen, die nicht schön aussehen. Das ist ein typisches Problem in irgendwelchen Wrapper-Libraries, ja, dass ich hier sowas mache wie, ich kriege drei Argumente und rufe eine andere Funktion mit irgendeiner Konstante auf. Und hier sieht man eben, dass die Calling Convention auf dem Hammer so aussieht, dass ich dann einfach diesen Wert auf 0 setze und einen Jump mache. Also ich muss keinen eigenen Stack-Frame aufsetzen, ich muss nichts hin und her kopieren. Das ist eine deutliche Optimierung. Das sieht man besonders bei C++-Code. Das ist, glaube ich, meine letzte Hammerfolie. Es gibt auch sowas wie virtuelle syscalls. Also was bei Netzwerkservern häufig vorkommt, habe ich neulich erwähnt, gestern bei dem Vortrag, dass die Leute immer sagen poll oder select und dann wollen sie einen Timeout implementieren und müssen sehen, wie viel Zeit wirklich vergangen ist. Und was sie dann halt machen, ist immer einen syscall und dann get time of day. Und get time of day liest im Grunde eine Variable aus dem Kernel. Das heißt, was die beim Hammer gemacht haben, ist, dass sie gesagt haben, der Kernel mappt irgendwo eine Page hin, wo ein getTimeOfDay einfach implementiert ist. Und was der tut, ist, dass neben die Funktion eben die Variable gemappt ist. Das heißt, man hat nicht wirklich einen syscall. Man springt hin, liest die Variable, geht zurück. Sowas wie mmap auf irgendein Device halt, aber als Standard. Das heißt, getTimeOfDay und time sind keine syscalls mehr auf dem Hammer, sondern sogenannte vsyscalls. Haben auch überlegt, ob sie getPit oder sowas als vsyscall machen, aber die werden halt nicht häufig aufgerufen, deswegen lohnt sich die Optimierung im Grunde nicht. Hat den Nachteil, dass man das mit strace nicht mehr sieht. Gut, jetzt IA64. Ich habe lang und breit versucht, Leute zu finden, die IA64 schon mal tatsächlich programmiert haben. Alle Leute, die es versucht haben, haben mir gesagt, ja, sie würden ja gern, aber als sie den Compiler gestartet haben, haben sie nach einer halben Stunde keine Lust mehr gehabt. Und das ist tatsächlich im Moment das Gefühl, was man bei IA64 hat. Also mein Laptop performt einen gleichgetakteten IA64 Faktor 4 aus. Und das macht einfach keinen Spaß, auf den Teilen zu arbeiten. Deswegen werden die von Fachleuten auch liebevoll als Itanic bezeichnet. Und ich glaube ja persönlich, dass sie aus der Paralleldimension kommen, wo Spock einen Bart hat. Aber man weiß es halt nicht. Ja. Wie gesagt, andere Prozessoren haben eben Aufwand damit, die Parallelität zwischen Instruktionen festzustellen und dann Reordering zu machen. Und bei IA64 ist eben der zentrale Ansatz, dass wir uns diese Arbeit sparen im Prozessor und dass der Compiler eben in die Funktionen reinkodiert, welche parallel ausgeführt werden können. Und die CPU guckt dann eben, wie viele Einheiten sie hat und übernimmt das. Ja, und der Compiler muss also nur einmal nachdenken, es gibt auch keine prozessorspezifischen Optimierungen mehr, sondern da wird einfach die maximale Parallelität rausgeholt. Und der Prozessor, der guckt dann einfach nur, aha, ich habe, sagen wir, 2 Einheiten und wenn dann 5 parallel ausgeführt werden können, nehme ich halt nur die ersten beiden. Also der Ansatz klingt an sich schon mal gar nicht so blöd. Problem ist, es gibt keine sonderlich große Parallelität bei viel Software. Das ist wirklich schwierig, aus bestehender billig Office-Software oder Compilern Parallelität rauszuholen. Das heißt, die Innovation ist jetzt eben, dieses Codieren macht man halt nicht pro Instruktion, das ist ja auch nicht so ganz einfach, sondern es gibt beim Hammer, beim IA64 Bundles. Es gibt also so die Idee, dass man mit einem speziellen Bit codiert, hier ist jetzt eine Liste von Befehlen zu Ende, die parallel ausgeführt werden kann. Ich habe gleich hier noch einen Cross-Compiler und einen Disassembler und ein bisschen Beispielcode, den kann ich gleich mal zeigen, wie das aussieht. Aber so vom Prinzip her ist es so, dass man im Grunde nach jeder Instruktion, wenn man irgend so ein Stück Trivialcode schreiben will, also ich habe das Problem gehabt, dass ich für meine Libc halt den Startcode schreiben musste. Und da habe ich mir halt geguckt, was der Compiler generiert und dachte, das ist irgendwie ein Witz, weil das sah so völlig alien aus. Und der Punkt ist halt, man schreibt seine Befehle und sagt am Ende immer, hier ist Ende. Ja, jetzt das nächste ist ein eigener Befehl. Und das Problem ist, wenn man es vergisst, muss es nicht auf die Nase fallen, denn der Prozessor kann auch sagen, okay, ich habe eh nur eine Integer-Einheit, also führe ich den nächsten nicht parallel aus. Und wenn dann die nächste CPU-Version kommt, die hat 2 Einheiten, da kollidiert es dann plötzlich. Also man kann sich schon vorstellen, dass es da durchaus Probleme gibt noch. Aber vom Prinzip her ist es nicht so blöd eigentlich, der Ansatz. Gut, es gibt halt Bundles, das sind immer 3 Befehle. In der CPU-Definition steht halt drin, welche Kombinationen von Befehlen zusammen ein Bundle sein können. Und typische Kombinationen sind sowas wie ein Memory-Zugriff und 2 Integer. Ja, es gibt auch sowas wie, die heißen dann immer nach den Anfangsbuchstaben, also MII ist dann sowas zum Beispiel, ein Memory, 2 Integer. Es gibt auch MFI, das F ist dann ein Floating Point und Jumps zählen auch als Integer. Ja, das heißt aber auch, dass ich nicht alle Kombinationen ausdrücken kann. Und wenn ich das hier ausdrücken kann, muss ich dann NOP reinschreiben. Das heißt, wenn man sich von seinem Assembler-Code mal einen Object-Dump ansieht, stellt man fest, die Hälfte ist plötzlich NOPs. Ja, das ist so eine eher unbefriedigende Beobachtung, die man da machen kann. So, wenn man schon dabei ist, da Out-of-Order-Execution rauszuoptimieren aus der CPU, dann kann man im Grunde auch die Sprünge rausoptimieren, haben Leute sich gedacht. Und daher haben sie was übernommen, was bei PA-RISC gibt. IA64 ist eigentlich ein HP-Projekt, das haben wahrscheinlich die meisten schon gehört. Und da gibt es sowas wie Cancellation. Es gibt also ein Bit im Opcode, womit man sagen kann, der nächste ist zwar kodiert, aber der wird dann halt nicht ausgeführt. Das heißt, der wird dann schon ausgeführt, aber in der Pipeline wird die Write-Back-Phase eben weggeschmissen. Und bei IA64 hat man das noch ausgedehnt, da gibt es dann eben 64 Predicates. Das ist ein Prädikat 0, heißt halt immer, wird auf jeden Fall ausgeführt, das ist also der Standard. Aber man kann dann sowas machen wie A oder B oder C, das ist mein Prädikat 1. Und danach hat man eben die Instruktion wie sowas wie schreibe -3 in Variable A. Und das wird dann eben mit diesem Prädikat ausgeführt. Und der Prozessor guckt dann, ist es Prädikat 1. Und nur wenn das 1 ist, wird es auch ausgeführt. Das heißt, es ist eine gute Methode, um Sprünge zu sparen. Funktioniert aber nur gut natürlich, wenn man eben nur kurze Sequenzen hat. Aber die meisten C-Programme haben nur kurze Sequenzen. Irgendwie ich setze Flag A, wenn Bedingung 15 gilt. Das sind meistens eben nur so ein paar Befehle und dann macht es durchaus Sinn. Es gibt 64 Prädikate, wie gesagt. Ich glaube, das war hier auch schon alles jetzt gesagt. Also das Problem war, dass man eben nicht genug Parallelität gefunden hat. Und die IA64-Entwickler haben sich dann gedacht, dass man Parallelität vielleicht herbeiführen kann, indem man bei Sprüngen die Vorhersage sich spart. Das heißt, der Programmierer programmiert einfach Code für beide Ausgänge. Ich mache sowas wie if A gleich B und es werden einfach beide ausgeführt. Und das geht nur, wenn ich genug Register habe. Ja, ansonsten muss man wieder irgendwie Register Renaming machen. Das ist genauso aufwendig wie im Grunde Out-of-Order-Execution. Das heißt, das kann man hier nicht einbauen, sonst verstößt man gegen seine eigenen Grundsätze. Also hat der IA64 einfach viele Register gekriegt, nämlich 128 im für Integer 128 Fließkomma und damit kann man im Grunde so ein, auch eine größere Switch-Anweisung einfach komplett parallel ausführen. Ja, dann ist der Sprung weg. Das heißt, es geht auf jeden Fall, der Performance-Verlust tritt nicht auf, weil irgendein Sprung falsch vorhergesagt wurde. Ja, der Nachteil ist, dass ich lauter Junk ausführe, die ich am Ende wegschmeiße. Also wenn man sich Statistiken ansieht, habe ich glaube ich auch gleich noch eine Folie zu, dann sieht man, dass ein Großteil bei Spec-Instance, 80% der Befehle werden später verworfen. Das heißt, was der Prozessor halt prima macht, ist heizen, ja, aber die Leistung kommt halt nicht an beim User. Für den Assembler-Programmierer ist eben die Hauptumstellung, dass man seinen Code versucht, paralleler zu machen. Ja, weil man nicht weiß, wie viele funktionale Einheiten es jetzt tatsächlich gibt, versucht man maximale Parallelität zu erzeugen. Und als C-Programmierer würde man dann eben massiv Loop-Unrolling betreiben. Das ist auch so eine Sache, die man auf anderen Prozessoren immer gut macht, aber bei IA64 kann man das halt direkt am Assembler dann sehen, wie die Sachen parallel ausgeführt werden. Und so, wenn man einfach nur ein bisschen billig Glue-Code schreibt, dann muss man eben immer zwei Semikolons ans Ende setzen, um dem Prozessor mitzuteilen, dass hier jetzt Ende von den parallel ausführbaren Sachen sind. Um mal ein bisschen zu zeigen, wie der Code aussieht. Dieses hier sind die Predicates, dieses in den Klammern. P06, hier wird eben Prädikat 6 genommen. Das ist so eine typische Sache, die beiden sind in einem Bundle. Hier ist immer dieses Doppelsemikolon heißt ein also Bundle ist der falsche Ausdruck. Das hier wird in einem Zyklus ausgeführt, wenn der Prozessor die Einheiten hat, um es zu tun. Ja, ein Bundle sind immer drei Befehle. Das ist unabhängig davon, ob die tatsächlich parallel ausgeführt werden oder nicht. Das heißt, wahrscheinlich ist in der Codierung, das kann man mit Object Dump sehen, das hier ein Bundle und das hier unten das nächste. Aber die beiden werden parallel ausgeführt und das Return auch. So, das heißt, was wir hier sehen, ist, dass wir im Grunde zwei Takte haben. Einmal den Compare, einmal den Move. Einer von denen ist gecancelt. Und danach den Return. Das sieht eigentlich schon ganz gut aus, aber der Nachteil ist eben, durch diese Bundle-Codierung habe ich hier einen Compare-Befehl mit zwei Knobs. Und jedes Bundle belegt 16 Byte. Das heißt, wenn ich zwei Bundles habe, habe ich hier 32 Byte für vier Befehle und das ist schon ziemlich krass. Der gleiche Code mit dem Hammer compiled, sind eben nur 17 Byte. Also das ist schon ein deutlicher Unterschied. Noch krasser wird es, wenn man hier so ein Oder hat. Das sind hier lauter Read-Only-Anweisungen. Die kann ich also wunderbar parallel ausführen. Die muss ich nicht mal extra Register nehmen, um irgendwelche Seiteneffekte auszuschließen. Das ist im Grunde das beste Beispiel, was man haben kann für den Hammer, weil es perfekt parallel ausführbar ist. Das Problem ist, dass der C-Standard sagt, dieses hier wird nur ausgeführt, nachdem das erste ausgeführt wurde. C-Standard sagt, es gibt sowas wie Shortcut-Execution und GCC ist im Moment noch nicht geschickt genug, diese Sachen hier tatsächlich parallel auszuführen. Ja, teilweise wird es getan. Die Bundles werden von der Codierung her perfekt ausgenutzt, trotzdem habe ich 128 Byte für das bisschen Compare hier und auf dem Hammer sind es 30. Also man sieht, der IA64 braucht deutlich mehr RAM-Bandbreite, um seine ganzen Befehle und Knobs zu laden. Und man kann sehen, warum Intel da so eine große Speicherbandbreite gelegt hat. Also das ist kein Spruch, wenn ihr euch mal die Werbung von Intel anseht, Platz 1 ist, oh, der hat aber so viel Speicherbandbreite. Also von der Codierung her hat GCC richtig guten Code erzeugt, aber man sieht, dass der pro Vergleich hier ein Predicate vergibt. Das ist natürlich Schwachsinn. Also als Assembler-Programmierer kann man im Moment auf IA64 eine Menge reißen. Es gab ein lustiges Uni-Projekt, ich glaube Uni Karlsruhe, die haben den X-Vid-Codec genommen und haben versucht, da jede Gruppe hat die Aufgabe bekommen, mal zu gucken, welche Stelle sich am meisten lohnt und die haben die dann optimiert. Und so eine Sache, die Compiler auf dem IA64 auch noch nicht nutzen, der kann auch SSE und MMX haben die halt übernommen, die Befehle. Das heißt, so SIM, die Sachen sind natürlich für Videocodecs immer besonders wertvoll. Und die haben tatsächlich an der Stelle, die 50% von dem Code von der Laufzeit gefressen hat, haben die irgendwie 70% CPU-Last rausgeholt und es war trotzdem immer noch nur ein Viertel der Geschwindigkeit vom Athlon. Ja, das heißt, man sieht, man kann da eine Menge reißen, aber es lohnt sich halt am Ende immer noch nicht. Also die aktuelle Generation, und es sind schon die Itanic 2, die man im Grunde echt nicht kaufen kann im Moment. Also ihr könnt ja mal jeder bei eurem Intel-Vertriebspartner anrufen und sagen, ihr wollt eine Itanic 2 haben, das ist echt schwierig. Frage? Wer hat zwei? aufstehen, wer hat eine? Hey, einer. Hast du auch einen Hammer? So, jetzt hier erstmal die Frage.
Ich wollte mal wenigstens fragen.
Also ich bewundere dich. Ich kenne drei Leute, die es vergeblich versucht haben.
Die können bei ihm einen kaufen, glaube ich mal. Also ich gebe die Dinge momentan mit
die taugen halt nicht viel.
Ja, das genau in die Richtung wollte ich eigentlich fragen. Waren die wenigstens so schlau und haben einen ordentlichen Code-Cache eingebaut?
Ja, der Cache ist richtig groß. Also irgendwie 2 Megabyte oder so On-Chip Level 2 Cache. Das ist echt erschreckend viel. Aber es bringt halt trotzdem nichts.
First oder Second Level?
Second Level. Also First Level ist auch ziemlich groß. Irgendwie, weiß nicht, 80K oder so oder 128, ich weiß nicht mehr genau. Hängt auch von dem Modell ab. Die nächsten sollen nochmal viel mehr Cache haben, weil ich meine, was anderes kann man im Moment auch nicht machen mit der Architektur. Aber, also an der Stelle, wir sind im Moment bei der Stelle, wo wir uns die Frage stellen müssen, macht Epic überhaupt Sinn? Also Epic ist dieses Konzept mit dem Tagging von den Befehlen, welche parallel ausgeführt werden können. Und man muss im Moment konstatieren, dass Epic gut geeignet ist, um die funktionalen Einheiten voll auszunutzen, aber eben nicht gut geeignet, um tatsächlich die Performance nach vorne zu treiben. Und das klingt jetzt immer gut. Ich habe vorhin auch hier bei dem heute Morgen gab es so ein Parallel-Linux-Dings, da hieß dann auch, ja, die ganzen CPU-Zyklen kann man doch für SETI nutzen. Es ist so, dass CPUs durchaus den Stromverbrauch reduzieren, wenn man Teile von ihnen nicht nutzt. Ja, insbesondere, wenn man komplett idle ist, dann geht der Stromverbrauch deutlich runter. Das heißt, es ist nicht so, dass die Cycles da rumliegen und nur darauf warten, verbraten zu werden für irgendwie Code, den man dann doch nicht braucht. Also es macht Sinn. Und insbesondere ist es so, dass in heutigen Rack-Installationen, diese Blade-Server, werdet ihr bestimmt gehört haben, da ist es echt wichtig, dass die im Grunde hauptsächlich rumeideln. Denn wenn die nicht rumeideln, gibt es da ein Hitzeabführungsproblem. Also um mal zu sagen, was ich tue immer, um Performance zu messen, ist, dass ich halt den Compiler anwerfe und meine Libc compile. Und da hat mein Notebook eben Faktor 2 die Ethernet hinter sich gelassen. Und das ist schon peinlich, wenn man denkt, dass das hier nicht mal irgendwie DDR-RAM ist. Das ist halt ein altes Scheiß-Notebook. Es ist peinlich. Ja. Intel ist es auch richtig peinlich. Dell hat es ja schon zurückgezogen, das eine Angebot, was sie da mal hatten. Ja, die Zukunft, was kann man sagen? Im Moment sieht es nicht so aus, als wenn Itanium oder Itanic halt eine Chance hat am Markt. Ja, es sieht nicht so aus. Dell hat angekündigt, dass sie das nächste doch wieder reinnehmen wollen ins Angebot. Das liegt aber hauptsächlich daran, dass Dell eben Knebelverträge mit Intel hat. Ja, Dell kriegt halt die Pentiums immer günstig und schnell, weil sie dafür die komplette Produktpalette im Angebot haben. Und ich denke nicht, dass sie freiwillig diese Server verkaufen werden. Ich kenne 3 Firmen, die sich so eine Kiste mal geholt haben, um ihre Software darauf zu testen, und alle 3 haben nur gekotzt. Also im Moment kann man diese Hardware keinem empfehlen. Man kann so sagen, das Hack-Value ist durchaus gegeben. Also es sieht zwar so ein bisschen Alien aus, die Assembler-Mnemonics von dem Teil, und man muss sich da auch echt umgewöhnen, aber ich kann sagen, einen gewissen Reiz hatte es, seine Software darauf zu optimieren. Das heißt, es ist wahrscheinlich so, dass man so jetzt oder so im halben Jahr ein paar Kisten echt günstig aus irgendwelchen Konkursmassen erwerben kann. Und na, Intel glaube ich nicht, dass sie so schnell pleite gehen. Aber ich denke mal, wer irgendwie Lust hat, auf esoterischen Plattformen rumzuhacken, so viel, viel esoterischer wird es wahrscheinlich nicht. Was ich persönlich interessant fand, dass Intel angekündigt hat, dass die nächste Version von Ethernic halt Hyperthreading haben wird. Und was Hyperthreading eben heißt, ist nicht nur die 2 Kontexte, sondern auch, dass der Prozessor doch wieder so eine Analyse macht, welche Sachen eben parallel ausgeführt werden können. Ja, das war im Grunde die Logik, die wir einsparen wollten mit dem Epic-Design. Also im Grunde ist es so von dem Ansatz der Plattform her eine Bankrotterklärung von Intel. Da haben sich auch natürlich gleich die Konkurrenten drüber lustig gemacht. Wir werden sehen, ob das tatsächlich auf den Markt kommt. Aber es sieht so aus, als wenn Intel sich da eben so verstiegen hat, dass sie da nicht wirklich mehr was machen können. Ich habe jetzt hier noch ein bisschen ein paar Sachen, die ich vielleicht noch zeigen kann.
Kann ich mal kurz dazwischen fragen?
Ja.
Soweit ich weiß, hat der Itanium 2 Hardware-Execution-Einheiten. Mich würde
was? Hardware was? Execution?
2 Hardware-Ausführungseinheiten. Was mich interessieren würde, ist, ob er 2 Multiplier hat. Also ob er 2 Multiplizieroperationen parallel ausführen kann.
Also 2 Floating Point meines Wissens ja, Integer nicht.
Das war die Frage. 2 Integer hätten.
Ja, na, shiften kann er halt, aber Integer ist, glaube ich, nicht. Also ich meine, man kann froh sein, dass er überhaupt Integer multiplizieren kann. Es gibt durchaus RISC-Architekturen, die es nicht können. Ja. Aber ich meine, ist ja auch letztendlich immer eine Frage. Die haben einfach mit so viel Hardware danach geworfen. Ist der größte Prozessor, den es im Moment gibt, oder das heißt geben im weitesten Sinne. Ich weiß nicht, wenn es einer hat im Raum, gut. Ja. Also was ich mal getan habe hier, ich habe mal die DeitLibc, also alle Header, alle Object-Files zusammengelinkt in einem Programm, um mal zu sehen, wie groß der Code ist, und das Ergebnis gestrippt, um so die Bugcode eben rauszuschmeißen. Und ich zeige das jetzt mal eben. Also man kann sehen, das macht sich deutlich bemerkbar. Und das ist gestrippt und optimiert. Ja, also es ist nicht irgendwie mit bitte großen Code erzeugen.
Wenn wir jetzt diese Größen da sehen, inwieweit ist zu erwarten, dass die bei den beiden 64-Bit-Architekturen noch besser wird, wenn die Compiler besser waren?
Naja, das ist die Frage. Also bei Hammer haben sie halt auch versucht, in der Architektur durch diese Null-Extension und variable Längen der Befehle, haben sie eben tatsächlich darauf hingearbeitet, den Code klein zu halten. Und das war bei IA64 überhaupt kein Issue. Die Leute haben halt gedacht, ja, CPUs werden immer schneller, RAM wird bestimmt auch immer schneller. War ja auch so, ich meine, Rambus ist ja durchaus eine Option, wenn man schnellen RAM braucht, aber die sind halt nicht billig geworden so im Vergleich. Also ich denke mal, wenn man da irgendwie Dual-Channel-Rambus einbaut, ist IA64 durchaus eine Option von der RAM-Bandbreite, aber es performt halt immer noch nicht genug. Ich habe hier mal ein bisschen Code gemacht, das waren im Grunde auch schon die Beispiele. Ich zeige vielleicht mal erstmal den C-Code. Der zweite war der Hammer, ja? Ja, ich habe einmal den Hammer und einmal den Itanium. Also das war eben das, was ich hier vorhin gezeigt habe. Hier sieht man mal ein Object-Dump. Das ist beim Hammer nicht so interessant wie beim IA64, da sieht man nämlich diese Bundles. Na, einhändig tippen muss ich auch noch üben. Also hier sieht man diese Bundles. Ja. Man sieht hier immer, was ist das für ein Bundle MII? Alloc ist so ein Pseudo-Befehl, das ist halt der Prozedureingang. Die Moves, also die Syntax ist auch so echt Alien. Aber hier sieht man eben, das Doppelsemikolon heißt immer, hier ist Schluss mit einer Einheit, die zusammengehört. Und man sieht, hier ist wieder NOP, also was das hier sein soll, ist glaube ich ein Bug in GCC, dass er hier zu dem NOP sagt, gut. Aber so vom Prinzip her sehen Object Dumps eben so aus, dass man hier immer ein, zwei Befehle hat, irgendwie NOP oder zwei NOPs auch und halt ein Return. Es gibt beim IA64 auch Registerfenster. Leute, die sich mit Spark beschäftigt haben, kennen das vielleicht schon. Das ist an sich eine Idee, um Prozeduraufrufe zu beschleunigen. Ja, das heißt, man macht sowas wie, dass man die Werte nicht auf den Stack tut, sondern dass man intern noch mehr Register hat und dass die CPU die dann rotiert. Man macht also einen Call und dann ein Teil der Register wird dann eben geschiftet. Das heißt, man hat plötzlich unter der gleichen Nummer andere Register im Sichtbarkeitsbereich und so spart man sich ein bisschen Stack. Hat den Nachteil, wenn man sowas wie Multithreading benutzt, dass man eben das komplette Registerfenster sichern muss. Das heißt, im Endeffekt lohnt sich das nur, wenn man halt genau ein numerisches Simulationsprogramm laufen hat. Das ist also so ein typisches Feature für entweder Lisp-Machines oder für irgendwie NSA-Raketenberechnungssimulationen. Ja, also im normalen Betrieb ist es eher hinderlich. Ich zeige hier noch den anderen mal. Also hier sind das mit den vier Prädikaten, das war diese If-Anweisung, die ich vorhin gemeint habe. Man sieht hier, das ist schon echt gut ausgenutzt, hier sieht man kaum NOPs, also ich meine immer noch eins, aber das ist ja, haben wir eben gesehen, nicht so schlimm. Also Code, der im Grunde perfekt parallelisierbar wird, ist, der wird ja auch gut parallelisiert. Man sieht, hier sind zum Beispiel vier in einer Reihe, das ist mit aktuellen Architekturen, wird das nicht tatsächlich alles parallel ausgeführt, aber man sieht eben, es wäre drin. Hier, der GCC ist nicht so scheiße, wie es auf den ersten Blick aussah. Ja, ich meine, es ist schwierig für diese Architektur zu optimieren. Der Intel-Compiler ist zwar schon ein bisschen besser, aber auch nicht so deutlich, dass es was ausmachen würde. Den kann man sogar kostenlos runterladen, weil Intel schon gemerkt hat, dass die Kunden da so ein bisschen grummelig werden. Trotzdem, also das macht keinen deutlichen Unterschied. Es ist schwierig für diese Plattform zu optimieren und vielleicht so als historische Note, Intel hat schon mal voll eine Architektur in Sand gesetzt, weil sie nicht in der Lage waren, einen Compiler dafür liefern zu können. Es war i860, es war eine der ersten RISC-Architekturen. Und da lief es auch so ungefähr 10 Jahre, hat Intel das am Leben gehalten und haben dann noch versucht, massiv parallele Rechner damit zu bauen. Die haben sie auch relativ erfolgreich irgendwelchen Raketensimulatoren gegeben. Aber die Architektur ist halt am Ende daran gestorben, dass keiner dafür effizienten Code generieren konnte mit Compilern. Man hätte gedacht, dass sie daraus gelernt haben, ja, haben sie aber nicht. Gut, wer noch Fragen hat, ansonsten, ich weiß nicht, Zeit, wie viel Zeit ist da noch? 4 Minuten, das ist doch prima vom Timing. Hammer, naja, also offiziell soll es die ersten Hammer so ab Januar geben, das sind dann halt eher so die abgespeckten Varianten. Aber ich bin da nicht autoritativ, ich bin also weder irgendwie bei AMD angestellt, noch habe ich da, ich habe versucht, deren Partnerprogramm zu entern. Ja, weil die haben eine Webseite, das sah so aus, als wenn man sich einfach subscribed. Und ich dachte mir immerhin, meine Lips hier dahin portiert, habe ich vielleicht irgendwie, kriege ich guten Zugang zu der Hardware, aber da muss man Großkunde sein und irgendwie Millionen abgenommen haben. Also ich weiß es auch nicht. Achso, genau, es gibt einen Simulator. Wer also nur mal Lust hat, auf die Plattform zu portieren, es gibt einen Simulator, den kann man sich sogar kostenlos runterladen, der ist allerdings scheiße. Es gibt auch einen kommerziellen Simulator, den kann man sich nicht runterladen, der ist wohl ein bisschen schneller. Ich habe keinen Bock gehabt, dafür Geld auszugeben, ich weiß es also nicht. Ich kann aber sagen, hier die Bin-Utils und den GCC, da muss ich nichts irgendwie hacken. Das sind die Standardversionen. Wer also einfach mal einen Cross-Compiler davon bauen will, das geht sowohl bei IA64 als auch bei Hammer. Also ein bisschen rumspielen kann man damit schon mal. Box Version 2 soll es emulieren können. Habe ich auch gelesen. Ich habe sie auch schon gezogen, aber ich habe es noch nicht probiert. Also das wäre natürlich eine schöne Option, in der Tat. Box 2.0 ist so ein Binär-Emulator, der sehr langsam eben voll in Software CPUs emuliert, aber komplett, sodass man eben so von der Optik her wie VMware ein Linux booten kann, aber halt auch auf einer Spark. Und die haben in der neuesten Version offenbar den Befehlssatz übernommen. Das wäre natürlich cool so zum Spielen. Noch irgendwelche Fragen? Ansonsten, ja? Die Frage ist, ob die alten 32-Bit-Register in die 64-Bit-Register abgebildet werden. Ja, die sind unten abgebildet, aber man kann in dem 64-Bit-Modus nicht mehr auf die 8-Bit-Teile, es gab irgendeine Einschränkung. Also sie haben einen Teil von dem Befehlssatz opfern müssen, aber so vom Prinzip her sind die abgebildet. Nur du kannst nicht mitten im 64-Bit-Modus sagen, ich führe jetzt wieder 32-Bit aus. Also man kann nicht so auf Befehlsweise, sondern es geht halt nur so segmentweise. Es ist halt ein Bit gesetzt und dann bist du im 64-Bit-Modus. Wenn es
die Adressierung ist auch eingeschränkt? Die Adressierung war als einziges eingeschränkt. Du kannst noch weiterhin auf die 8-Bit-Parts zugreifen.
Okay, also habe ich die probiert, aber er meint gerade, die Adressierung ist eingeschränkt und nicht der Zugriff. Also vom Prinzip her ist die Abbildung genau wie früher halt bei dem Übergang von 16 auf 32-Bit. Ansonsten würde ich sagen, wir müssen hier auch Schluss machen, weil gleich kommt die nächste Veranstaltung. Ich bedanke mich. Ja. Ich hoffe, wir können jetzt hier... Ja.